Wir leben in einer Welt, in der informierende Medien und Fake News nah beieinander liegen, in der Fakten verargumentiert werden müssen, Meinungen jedoch ganz oft indiskutabel geworden sind. Können wir uns noch auf das verlassen, was wir lesen? Können wir vor einem politischen Kontext Wahrheit und Lüge unterscheiden? Manchmal müssen wir über unser eigenes Denken hinausgehen und nein, nicht unserem Geist den Unglaublichen öffnen, sondern vielleicht nur ein Gespräch führen und die richtigen Fragen stellen. Das ist Parkgespräch. Drei Fragen an. Von und mit Monique Kessler und Eileen Rothenberg.
Solltet ihr denken, dass dies ein verschwörungsmythischer Apokalypse-Podcast ist, dann wollen wir euch den Zahn nicht direkt ziehen. Denn mal abgesehen davon, dass wir gar keine Zahnärzte sind, möchten wir euch dazu anregen, konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, offen zu kommunizieren und aktiv miteinander zu sein. So richtig wissen wir eigentlich gar nicht, wo wir hinwollen. Aber wir haben ein kleines Ziel. Wir wollen reden. Über allgemeine Politik, über Kommunalpolitik, über unser Leben hier in dieser Region. Wir wollen Politik anfassbarer und verständlicher machen, vor allem aber auch Verständnis für die Politik fördern. Im Umkehrschluss wollen wir auch Aufmerksamkeit für uns, unsere Projekte und die gefühlten Problemlagen sowie Antworten auf Ihre Fragen bekommen. Wir sind also ein Service-Podcast. Wir stellen allgemeine Fragen, die Hörerinnen und Hörer interessieren, aber auch spezielle Themen, die wir aufgreifen wollen, sollen nicht zu kurz kommen. Aber als erstes wollen wir uns natürlich vorstellen. Schließlich ist auch wichtig zu erfahren, mit wem ihr es zu tun habt. Und irgendwann erfahren wir vielleicht, mit wem wir es auch zu tun haben. Herzlich willkommen zu meinem Lieblingspodcast. Mein Name ist Monique Kessler, ich bin 41 Jahre jung, Mama von zwei großartigen kleinen Menschen im Alter von 9 und 5 Jahren und von Hause aus, wie man das so sagt, Diplompädagogin. Ich stamme aus der Generation Autobahn und musste nach dem Abitur zwangsläufig meine Heimat verlassen. Und nach ein paar Abstechern nach Jena, Frankfurt am Main, München und Halle bin ich seit ein paar Jahren wieder zurück in unserem schönen Kyffhäuserkreis und in der schönsten Stadt der Welt. Wohl auch, weil man mit zwei Kindern ein bisschen auch die Unterstützung der Familie braucht, um für sich selber noch ein paar kleine Pauseninseln zu finden. Ich arbeite in der Volkshochschule Kyffhäuserkreis und neben der politischen Bildung bin ich noch in das wunderbare Projekt Bewegung und Begegnung im Quartier eingebunden, in dem es um Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten für Seniorinnen und Senioren geht. Nebenbei begleite ich so allerlei andere Projekte. Elternbeiratsämter in Kita und Schule, ich bin Stadträtin in meiner Heimatstadt, im Sozialausschuss der Stadt aktiv und engagiere mich in vielen Bereichen für ein kommunikatives und wohlwollendes Miteinander. Die Volkshochschule Kyffhäuserkreis hat sich ebenfalls zum Ziel gemacht, auf kurzen Wegen und in kommunikativen Prozessen Bildung niedrigschwellig zugänglich zu machen. Mit einer über 100-jährigen Tradition in Deutschland ist es die Bildungseinrichtung, die diverse Bildungsformate von A bis Z für jedermann organisiert.
Vielen herzlichen Dank. Sehr interessant, liebe Monique. So, auch von mir. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Eileen Rothenberg und ich arbeite bei der VHS Bildungswerk GmbH. Ich bin 33 Jahre alt und habe zwei wunderbare Jungs im Alter von 4 und 1 Jahr. Neben meinem Vollzeitjob als Projektleitung des Projekts Mitwirken Unternehmen in der Kyffhäuser-Region stärken ihre Demokratiekompetenz, bin ich auch ehrenamtlich tätig. Ich bin im Förderverein Sohle Schwimmbad Atern, auch im Elternbeirat. Und mir ist die Arbeit im Förderverein Sohle Schwimmbad Atern wichtig, da der Erhalt vom Schwimmbad sehr wichtig ist. Viele Freizeitmöglichkeiten gibt es hier in Atern leider nicht. Nach einem langen Arbeitstag fährt man nicht noch stundenlang durch die Landschaft mit den beiden kleinen Kindern, um was zu unternehmen. Und vor allen Dingen jetzt nicht, wo die Spritpreise so enorm angestiegen sind. Da ich mich persönlich weiterentwickeln wollte, habe ich 2020 einen Entschluss gefasst und habe ein Fernstudium begonnen. Die VHS Bildungswerk GmbH hat mir diese Möglichkeit eingeräumt und unterstützt mich im vollen Umfang dabei. Der Master Management im Gesundheitswesen wird mir noch andere Perspektiven eröffnen. Das VHS Bildungswerk ist seit 1991 mit ihrem Standort Roßleben in Nordthüringen tätig und somit ein fester Bestandteil in der regionalen Struktur des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes. Im Jahr 2013 kam der Außenstandort Atern hinzu. Dort bin ich mit meinem Projekt ansässig. Nur noch einige wichtige Informationen zu unserem Projekt. Das Projekt wird von einem vierköpfigen Team zusammengesetzt. Es richtet sich an die verschiedenen Branchen des verarbeitenden Gewerbes und Handwerks mit Schwerpunkt Metall, Holz, Logistik, Land- und Forstwirtschaft. Wir bieten verschiedene Instrumente an, um die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen für kritische Themen zu sensibilisieren, zum Beispiel Cybermobbing, Rassismus oder Verschwörungstheorien. Ihr stellt euch sicher nun die Frage, warum ausgerechnet zwei Frauen von zwei verschiedenen Bildungseinrichtungen einen solchen Podcast präsentieren. Dazu später aber mehr.
Falls ihr euch wirklich fragt, warum genau zwei Frauen aus zwei unterschiedlichen Bildungseinrichtungen diesen Podcast zusammenschneidern, dann fragen wir euch, warum nicht. Unseren Podcast haben wir Parkgespräche genannt. Drei Fragen an ... Das heißt, hier ist auch noch ein bisschen Luft für Ideen von euch. Wir sitzen hier im wunderschönen Salinepark der Stadt Altern und das ganz bewusst, weil schließlich heißt unser Podcast Parkgespräche. Haben wir jetzt nicht so bedacht, weil es ist Herbst und möglicherweise werden wir in den nächsten Terminen etwas frieren. Aber ich glaube, mit all unseren Themen, die wir auf der Agenda haben, wird es sicherlich auch heißer grundsätzlicher Diskussionsbedarf. Unterschiedliche Menschen treffen in einem Park aufeinander. Ein Park ist grundsätzlich ein kommunikativer Ort, in dem es ums Treffen und um Austausch geht. Ein Ort der Entspannung, des Innehaltens, manchmal auch des Ruhefindens, wenn hier nicht gerade so ein massiger Verkehr von diversen Arternerinnen und Arternern herrscht. Natürlich aber auch ein Ort für Debatten. Wenn wir uns zum Beispiel den Speakers Corner im Hyde Park in London anschauen, so ist ein Park eben auch ein Ort für politische Sichtweisen, für Positionierungen und eben auch für das Thema die Stimme an die anderen richten. Und auch wir wollen in einem Park reden, mit Kommunalpolitikern, vor allem aber auch unterstützt durch eure Fragen. Das heißt, wir wollen das hier nicht allein übernehmen, sondern ihr könnt es aktiv mitgestalten. Und genau darum geht es in unserer beider Projekten, aktive Gestaltung von Bürgerinnen und Bürgern. Und darum geht es natürlich auch im Politischen. Heute begrüßen wir Herrn Thorsten Blümel, zuallererst Mensch, dann Arterner und dann irgendwann auch Bürgermeister der erfüllenden Landgemeinde und Parteimitglied der Linken. Wir freuen uns, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit uns im schönen Salinepark zu sitzen und sich unseren Fragen zu stellen. Für Folge 1 haben wir ein bisschen gefreestylt, wie man hört. Extra noch Autos eingebaut, die nicht durch den Park fahren sollten. Eine Kombination aus unseren Themen, aber auch aus Schlagworten, die uns Familie, Freunde und Arbeitskollegen zugeworfen haben. Seht es uns also nach, wenn ihr eure Brennpunktthemen noch nicht findet. Wir arbeiten dran. Dazu aber später mehr. Herr Blümel, herzlich willkommen zu unserem oder zu Ihrem Heimspiel. Nicht zu unserem Heimspiel, zu Ihrem Heimspiel eigentlich, weil wir sind in Altern. Bevor wir unsere kleine Gesprächsrunde starten, würden wir uns freuen, wenn Sie ein paar Worte zu sich und Ihrer politischen Karriere sagen. Natürlich wollen wir auch wissen, was der Bürgermeister so tut, wenn er nicht im Rathaus sitzt und was Sie dazu gebracht hat, das Oberhaupt einer Kommune zu werden.
Ich danke für die Einladung. Ja, politische Karriere, das hört sich so ein bisschen geplant an. Das war's nicht. Ich sag mal, wenn so Kinder überlegen, was sie mal werden wollen, ich glaube, da ist so Bürgermeister nicht gerade dabei. Und das ist eigentlich was sich dann so im Laufe des Lebens ergibt. Ich hatte dann Politik angefangen, schon vor der Wende, normal Parteiarbeit. Und dann das herüberwachsende Kommunalpolitik hat sich dann so langsam ergeben. Ich hatte ja damals noch nicht oder von Altern und bin 1994 zurückgezogen nach Altern, habe mich dann ein bisschen wieder in die Parteiarbeit eingeklinkt und dann bin ich 1999 mit der nächsten Wahl in die Kommunalpolitik gekommen und da gleich Stadtrat, Kreistag, bin seit 2000 Vorsitzender Kreistagsfraktion der PDS, jetzt der Linken und bin dann auch Vorsitzender der Stadtratsfraktion in Altern geworden. Das war ja damals, ich sag mal, eine heiße Zeit, der erste linke Bürgermeister in Altern mit Herrn Köhn und hatte dann nach 1990, nach zwei Jahren schon das erste Abwahlverfahren als zweiter Beigeordneter der Stadt, also stellvertretender Bürgermeister. Da waren die politischen Verhältnisse halt noch ein bisschen angespannt nach dem Weggang von Harald von Riesen und bin dann am Ende erst durch eine Klage vom Verwaltungsgericht wieder stellvertretender Bürgermeister geworden und ja, seitdem kann man aber sagen, hat sich langsam beruhigt und ja, wir hatten ja einen Bürgermeister und habe mich im Stadtrat und Kreistag wohlgefühlt und Jahre später, als Herr Köhn dann in Rente ging, meine erste Kandidatur 2015 als Bürgermeister, damals noch relativ deutlich gegen Frau Zimmer verloren in der Wahl. Und dann kam ja die ganze spannende Geschichte, die uns heute auch prägt, die Fusion der Kommunen, um ihre finanzielle Situation zu verbessern, wo wir dann 2019 zum 1.1. mit Vogtstedt und Heigendorf fusioniert haben und damit die Stadt Arten aus 4 Ortschaften bestand. Und dort dann eine Bürgermeisterneuwahl anstand. Ich hatte mich mittlerweile anderweitig orientiert, habe als technischer Leiter im Krankenhaus in Frankenhausen gearbeitet und habe dann aber gesagt, okay, trotz der Niederlage 2015 ist es nochmal zu probieren. Und ja, dann war es dann so, dass es mit einer der beiden in den letzten Jahrzehnten knappesten Entscheidungen zu so einer Bürgermeisterwahl gab und ich mit, ich glaube, 27 Stimmen Vorsprung, das also gerade so um Haaresbreite, kann man sagen, gewonnen habe und mich dann sozusagen kurzfristig innerhalb von 10 Tagen mein Einverständnis, was natürlich klar war, dass ich das mache, abgeben musste und dann 10 Tage später schon Bürgermeister war und in das, ich sag mal, das kalte Wasser reingeschmissen wurde, was ich ja nur von der anderen Seite, von der Seite eines Stadtrates bisher kannte.
Also nicht so viel nachdenken, einfach machen.
Naja, es ist, man kann es zwar wollen, aber wenn die Leute nicht wählen, dann wird man es nicht. Das ist nicht nur so, ich bewerbe mich jetzt wo und ich habe bestimmte Voraussetzungen. Hier ist es eben, man muss einen Namen in der Stadt haben, die Leute müssen einen kennen. Wobei das ja mit Vogtstedt und Heigendorf, die waren ja neu, da konnte man gar nicht einschätzen, wie das ist. Und ich denke mal, man muss auch in den Jahren vorher gezeigt haben, dass man ein bisschen was anschieben will. Da gab es ja damals im Stadtrat in der Wahlperiode vorher, hatten ja diese, als es um die Fusion ging, 2015, wo wir dann als Fraktion gesagt haben, okay, wenn das hier so ein großes Chaos ist und Sondershausen da schon wieder Bedingungen für Kreisfusion stellt, dann haben wir den Antrag ins Stadtrat eingebracht. Die Stadt Adern entschließt sich dazu, in den Kreis Sommerda zu wechseln. Das hat zu einem relativ großen Aufruhr geführt, wo man aber auch gesehen hat, die Leute interessiert es. Ja, und dann ist man halt im Gespräch, dann sehen die Leute, man macht was, man macht auch mal ein bisschen was Außergewöhnliches und ich denke, das ist wichtig, um bekannt zu sein.
Okay, vielen Dank. Was macht denn so ein Bürgermeister, wenn er nicht im Rathaus sitzt? Was sind so Ihre Hobbys? Womit entspannen Sie sich oder wo suchen Sie auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Ruhe vor dem Bürgermeisteramt?
Oh, das ist relativ schwierig, die Zeit zu finden. Ich bin gerade dabei, mich da ein bisschen von einigen Dingen zu lösen. Ich habe jetzt in den letzten 8 Arbeitstagen waren 3 Einwohnerversammlungen abends, 2 Ausschusssitzungen. Und da ist es bisher auch immer so gewesen, bin ich den ganzen Tag im Rathaus geblieben. Das heißt, früh 8 angefangen bis abends 9:30, bleibt dann eigentlich nicht mehr viel Zeit, aber habe ich jetzt gemerkt, das ist doch ein bisschen starker Tobak, solche langen Wochen, wenn man die Zeit sich für sich selber nicht nimmt. Und jetzt nehme ich mir halt die Zeit zwischendurch und versuche wieder mal ein schönes Buch zu lesen, einen Film zu sehen, mal wegzufahren. Es ist ja teilweise auch so, dass am Wochenende viele Veranstaltungen sind, wo ich dann meine Tochter immer noch mit hingeschleppt habe, damit man halt wenigstens die Zeit zusammen verbringen kann. Was eine gute Entspannung ist, Vereinstätigkeit, wo ich nicht als Bürgermeister hingehe, sondern als Vereinsmitglied, speziell der Schwimmbad-Förderverein, wo wir dann, ich sag mal, jetzt am Samstag ist wieder Heimat shoppen. Wir kochen Erbsensuppe in der Feldküche. Ich koche sowieso gern. Das heißt also, früh 4:30 aufstehen und 4 mit Kochen anfangen. War auch manchmal auch ein bisschen verrückt, zeitig aufzustehen. Aber das ist dann das, wo man halt mal abschalten kann. Ja. Beim Kochen, beim Fleischschnippeln, beim Abschmecken und wo man aus dem Trott mal rauskommt, wo das, ich sag mal, trotz der Anstrengung, dass es so zeitig ist, das Ganze aber sehr entspannt ist.
Zur Entspannung mal abschalten, ein bisschen kochen, ein bisschen lesen. Wie sieht es denn mit der aktuellen, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Lage aus? Also sagen Sie, ist sie entspannt, eher unentspannt? Was tut sich so, nicht nur in Arten, sondern auch in der Welt an sich, wenn man gerade mal so die Medien sich anschaut, den Fernseher anmacht? Nachrichten über Kriege, über Demonstrationen, Auseinandersetzungen. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Was können Sie vielleicht auch empfehlen, was man tun kann, um sich A, entweder mehr damit zu beschäftigen oder B, zu sagen, nee, da möchte ich jetzt mal wechseln?
Ja, ich sag mal, durch die 2 Corona-Jahre haben die Leute so ein bestimmtes Grundlevel an Empörung aufgebaut. Und das dauert auch, dass da wieder ein bisschen runterzukommen. Kennt ja jeder von sich selber noch mal ein bisschen aufgebracht und sagt, schlaf mal eine Nacht drüber. Hier geht es halt mehrere Nächte drüber zu schlafen, das hat halt nicht ausgereicht. Und dann kam jetzt mit dem Ukraine-Krieg das nächste Problem und die Leute waren schon auf einem erhöhten Level und nicht mal unbedingt der Krieg, weil, ich sag mal, Kriege haben wir eigentlich alltäglich um uns drumherum, aber der Hype, der dadurch gemacht wurde und diese, diesmal direkte Auswirkungen auf die Leute, die jetzt teilweise ihre ersten neuen Stromabschläge kriegen, ihre Gasabrechnung, die neuen Abschläge kriegen. Und ich sag mal, beim Bürgermeister ist es sicherlich so, dass er, ich sag mal, Verdienst hat, wo er da bestimmte Dinge ausgleichen kann. Aber ich weiß, wir haben gerade auch in Arthur in der Umgebung viele Leute, die bisher ihr ganzes Geld, was sie hatten, ausgegeben haben. Miete, Wohnung, Fahrt auf Arbeit, wenn es geht, noch Spritgeld, weil sie weit entfernt sich einen Job oder weil sie auf Montage sogar sind. Und die den Rest zum normalen Leben ausgegeben haben. Und die jetzt eigentlich, ich sag mal, keinen Cent übrig haben. Und jetzt auf einmal 100, 200 Euro mehr Gas oder Strom im Monat bezahlen sollen. Wo die Angst, jetzt wirklich die Angst da ist, was mache ich denn, wenn ich das nicht mehr bezahlen kann? Kriege ich aus meiner Wohnung, wird mir der Strom abgestellt, wird mir das Gas abgestellt? Muss ich vielleicht noch in Insolvenz gehen, weil ich hohe Schulden dadurch bekomme? Und diese Ängste und keine Lösung da ist, das bewegt die Leute momentan. Und das ist gefährlich, weil sie es selber spüren und weil sie auch selber, hoffe ich zumindest mal auch das Gefühl haben, mal zu protestieren, sich zur Wehr zu setzen. Und wir da aber, hat man in der Corona-Problematik schon gesehen, dass es halt Leute gibt, die das ausnutzen. Und dass halt der Protest in eine Richtung geht, die nicht mehr nur meckern ist und Angst haben, sondern dass sich bei den Leuten Hass aufbaut, eine Wut auf andere. Und das ist dann ganz gefährlich.
Was kann denn Kommunalpolitik tun gegen diese Wut der Bürger? Also Sie sagen, es gibt viele Ängste, die herrschen ein Stück weit vielleicht auch das Thema, wir müssen irgendwo auch unsere Ängste zeigen, vielleicht auch ein bisschen Verständnis für bestimmte Demonstrationen, die aber möglicherweise in eine komplett falsche Richtung gehen oder immer die treffen, die nicht getroffen werden sollen. Was können wir hier im Geforsa-Kreis speziell eben in der Kommunalpolitik, Sie als Kommunalpolitiker, tun, um da so ein bisschen, ja, Meinungen, Stimmungen aufzufangen, eventuell auch ein bisschen zu verschieben, auch in konstruktive Gespräche zu gehen?
Ja, das ist eben sehr schwierig, wenn dieser Hass einmal da ist. Ich sag mal, ich bin auch mal zu den Montagsdemonstrationen der Corona-Gegner in Arthurn laufen. Naja, gut, kann man sich da auch mal ein bisschen was anhören, haben ein bisschen rumgemobt mit dem einen oder anderen auch mal unterhalten, aber ich habe gemerkt, dass es schwierig ist, da an Themen ranzukommen, wo man, ich sag mal, heute den ganzen Tag über Facebook oder bei Twitter ist, mit Informationen bombardiert wird, die logisch klingen, aber die nicht hinterfragt werden. Ja, das letzte Beispiel war Dresden in der Bibliothek, kam auf einmal über Facebook der Aufruf, bringt uns russische Bücher, damit wir im Winter was zum Heizen haben. Und wo die Leute gleich reagiert haben, wo es auch gleich, ich sag mal, aus dem linken Spektrum Proteste kam, wie man sowas machen kann, wo gar keiner erstmal guckt, dann stimmt denn die Nachricht überhaupt. Man hat sich im Nachgang halt nach ein, zwei Tagen rausgestellt, woher die ersten Nachrichten kamen, weil die da abgesetzt wurden. Und das ist das Gefährliche, dass es, ja, Informationen gestreut werden, die so glaubwürdig klingen, dass die Leute darauf anspringen. Wenn man sich dann mit ihnen unterhält, ist es ganz schwierig, dagegen zu argumentieren. Ja? Was wichtig wäre, dass man sich kommunal Partner sucht. Die haben wir zum Beispiel immer in der Kirche gefunden, in den sozialen Organisationen, wo man dann sagen muss, hier muss man versuchen, Leute zu erreichen. Ist jetzt auch schlecht zu sagen, wir stellen uns hin und machen eine Gegendemonstration, weil damit überzeuge ich die Leute. Mhm. Und das ist das Schwierige dabei, diesen Lauf aufzuhalten. Aber wenn man sich nicht widersetzt und lässt dem Ding seinen freien Lauf, dann steigert sich es ja mal mehr und kann natürlich am Ende der Katastrophe enden.
Was genau? Ich hake nochmal rein. Ich fühle mich noch nicht ausreichend informiert. Was genau ist denn die Aufgabe der Kommunalpolitik in der heutigen Zeit? Was können wir tun? Was können Sie tun? Was können Ihre Kolleginnen und Kollegen tun, um eben gerade dieses Verständnis für Demokratie oder auch ein Verständnis für ganz viele politische Themen, die gerade passieren und die teilweise eben scheinbar so unverständlich wirken, dass viele auch auf die sogenannten Fake News so ein bisschen drauf abfahren. Was kann man tun dagegen? Was tun Sie dagegen? Was würden Sie vielleicht auch sagen, tun Kollegen?
Ich bin als Bürgermeister verpflichtet, jährlich eine Einwohnerversammlung zu machen. Weil ich jetzt vier Ortschaften sind, habe ich drei Einwohnerversammlungen gemacht. Eine in Vogtstedt, eine in Heigendorf, eine in Arthurn. In Vogtstedt waren 30 Bürger da, weil sich rumgesprochen hatte, dass aufgrund der sieben Kinderzahlen im nächsten Jahr der Kindergarten geschlossen werden muss. In Heigendorf mussten wir am Montag eine Brücke sperren, also eine Woche vorher, weil nach der Brückenprüfung festgestellt wurde, darf nicht mehr befahren werden und Friedhofsgebührensätze. Dort sind 70 Leute da gewesen. Die letzte Einwohnerversammlung war in Arthurn. Dort ist keine streitbaren Themen. Es waren 5 Bürger da, eine Ortschaftsrätin, ein Stadtrat mit Frau. Das hat keinen interessiert. Das heißt, warten, einladen, kommt zu mir, funktioniert schon mal gar nicht. Das ist der erste Punkt. Das heißt, der zweite Punkt ist, man muss auf die Leute zugehen, wenn die Vereine einladen, mit hingehen, mit den Leuten reden, versuchen, die Dinge zu thematisieren und dann natürlich versucht mal wohl überlegt daran zu gehen und sich auch durch gegenteilige Meinung nicht gleich provozieren zu lassen, weil dann steigert man sich hoch. Also das Gespräch auf der Straße suchen ist das Einzige, was Kommunalpolitik dabei kann, weil, ich sage, wir sind ja am unteren Ende der Politikschiene. Die ganzen Entscheidungen werden ja wirklich Kreis, Land, Bund, also 3 Ebenen höher getroffen. Und da ist es schwierig, dann für die da oben, sage ich jetzt mal, die Argumente zu finden oder das hier unten zu verteidigen. Also ich sage mal, wir stehen ja als Kommunalpolitiker da immer an vorderster Front. Wir haben ja den direkten Kontakt und da ist es halt nicht ganz so einfach, diese Arbeit dann zu erledigen. Also ein Patentrezept in dem Sinne gibt es nicht, weil Kommunalpolitik ja eigentlich dafür zuständig ist, den sozialen Bereich, Verkehrsbereich in der Kommune direkt zu regeln und weniger die große Politik.
Ja, dafür vielleicht auch ein bisschen Verständnis einzuholen, wäre möglicherweise auch so eine Aufgabe.
Das ja, das geht.
Aber andererseits betrachtet Bürgerinnen und Bürger, was können die denn tun? Also wir reden jetzt, wir haben gesprochen über Demonstrationen, wir haben aber auch gesprochen über kritischen Austausch, auch dieses Teilnehmen an Versammlungen und Möglichkeiten, Einwohnerfragestunden zu bereichern mit einer eigenen Frage. Was würden Sie sagen, was ist da auch die Aufgabe von Bürgerinnen und Bürgern?
Die Frage ist ja, es hängt zwar mit der Politik zusammen, aber in dem Moment interessiert den Bürger weniger die Politik, warum ist das so, warum müssen wir jetzt Sanktionen machen, sondern den interessiert einfach nur, wo nehme ich das Geld nächsten Monat her. Und ich glaube nicht, dass da, außer was man bei Facebook und so erlebt, was jetzt ja hochmodernes Grünbashing en masse mit, wo man früher sagte, gut, man hat mal Witze gemacht, was heute aber auf eine Art und Weise passiert, die halt beleidigend und verletzend ist und keiner mal nachdenkt, was er da überhaupt sagt. Sondern einfach mitschwimmen, vielleicht auch gegenüber anderen, die kritisieren, gut dazustehen. Das ist so ja, wie ein Strom. Und derjenige, der sich da widersetzen will, muss halt gegen diesen Riesenstrom schwimmen. Ich glaube auch nicht, dass da jeder dazu bereit ist.
Ja, was meinen Sie denn, wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten eine repräsentative Umfrage in Autern gemacht, was wäre das meist Genannte?
Was meinen Sie?
Ja, momentan hochaktuell ist überall in Diskussion die Brücke in Schönfeld, die defekte Radbrücke. Wir hatten jetzt in der Einwohnerversammlung auch dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept ausgewertet. Da gab es im letzten Jahr eine Umfrage im Amtsblatt. Und da auch wieder so eine Geschichte. Jetzt bin ich Fall auf 55 haben teilgenommen. Und dann waren die Prozentzahlen, habe ich nochmal runterrechnet, gut. Aus Schönfeld keiner. Aus Vogtstedt 2. Die Fragebögen werden jetzt nochmal rumgegeben. Und es hast du widersprüchlich in den Leuten. Ja? Die sagen, die Stadt soll sich darum kümmern, dass mal Arbeitsplätze entstehen. Aber die Stadt soll keine Industrie- und Gewerbegebiete ausweisen. Und ich sage, wie kann denn das dann funktionieren? Aber Radbrücke Schönfeld, würde ich sagen, ist.
Sagen wir mal Stichwort
das Thema.
Poller. Innerstädtisch.
Innerstädtische Poller. Also die in der Leipziger Straße.
Genau.
Höchstwahrscheinlich.
Also das ist ein Thema, wo ich 5 Leute fragen kann und kriege wahrscheinlich 8 Meinungen. Als erstes muss man sicherlich mit dem großen Irrtum aufräumen, dass die Kosten der Stadt einen Haufen Geld. Weil jeder weiß, wenn ich ein Auto fahre, bin ich versichert, ich habe eine Haftpflichtversicherung. Und wenn ich vor dem Poller davor fahre, aus welchen Gründen auch immer, mit Begründung, bei mir war es noch nicht 19 Uhr, oder ich habe gesagt, dachte, ich schaffe es noch, dann zahlt die Versicherung die Poller. Das heißt, alle Reparaturen, die wir in den letzten Jahren hatten, hat immer die Versicherung bezahlt und nicht die Stadt. Sind uns also keine Kosten entstanden. Ob das sinnvoll war, da überhaupt einen Poller hinzubauen. Das ist vielleicht auch damals in der ganzen Geschichte, wo es ja viele, viele Dinge gab, als der Boulevard neu gebaut wurde. Ist das vielleicht gar nicht mal so als wichtig angesehen worden. Ja? Die Anwohner sagten, es muss abgesperrt werden, die rasen ja abends durch die Leipziger Straße, das stimmt auch. Das haben sie jetzt auch gemacht, wo die Poller kaputt waren, wo die unten waren. Die andere Seite ist, jetzt funktionieren die Poller wieder, sind abends wieder oben, die rasen immer noch. Ich sage, Autos kommt immer, nein, es rasen die Mopeds und die Motorräder. Ja, was soll man jetzt machen? Soll man eine Mauer hinbauen, die hochfährt am Abend? Dann würden sie mal einen Fußweg fahren. Und von Anfang an war das Thema Leipziger Straße umstritten. Sag mal, Dort sind ja die Orte überall abgesenkt, dass ich an jeder Stelle rüberkommen kann, soll ja insgesamt eine Fußgängerzone sein. Genau. Da haben andere Anwohner damals gesagt, ja, die Bordsteinkanten müssen höher sein, damit die Autos dort nicht am Fußweg parken. Naja, jetzt parken die Autos auf dem Fußweg.
Ja.
Wenn es voll ist und wenn man dann als Bürgermeister zu den Leuten noch was sagt, kriegt man noch dumme Antworten. Ich sage, ja wie denn, mal Verkehrsteilnehmerschulung wieder mitmachen. Ja. Und dahingehend ist das wie bei so manchen Dingen, es schwimmt über den Poller so die Geschichte, die sich alle erzählen. Die gibt es aber gar nicht.
Mythos Poller.
Ich sage mal, für mich wäre, mag sein, ich bin jetzt kein Verkehrsplaner, für mich wäre eigentlich die Lösung, die Poller bleiben drinnen. Man ändert an der Stelle die Einbahnstraßenrichtung, nämlich, dass ich da durchfahren kann, wenn ich sozusagen aus der Straße Luten aus Richtung Boslem komme. Ja. Denn was ist momentan? Ich komme aus Frankenhausen, ich komme aus Reinsdorf, fahre hoch über die Leipziger Straße, damit ich nicht über die Sangerhäuser Straße und Puschkinstraße oder über die Ampel fahren muss. Das heißt, ich habe eine Abkürzung, wenn ich durch die Stadt fahre, wo ich auch in Kauf nehme, dass ich, wenn auch nicht mit Schrittgeschwindigkeit, aber vielleicht mit 30 durch die Gegend fahren kann. Komme ich aber von Roslehm und kann die Magdalenenstraße runterfahren, wenn ich Richtung Frankenhausen fahren will, würde ich, wenn ich über die Leipziger Straße mit Schrittgeschwindigkeit fahren muss, Zeit verlieren. Da wäre ich schneller, wenn ich die Magdalenenstraße runterfahre. Damit hätte ich das Problem einfacher geklärt, aber dann das nächste Problem, der Magdalenenstraße ist der Kindergarten. Wenn dort dann wieder viele Autos runterfahren, ist das auch nicht so günstig. Es gibt wahrscheinlich keine ideale Lösung dafür.
Okay. Also wir sehen, es gibt viele kontroverse Themen in der Kommunalpolitik. Es gibt viele Ideen, gute Gedanken, ganz viele Meinungen, hoffentlich ganz viele konstruktive Diskussionen und irgendwo auch eine gewisse Zielsetzung, wo man darauf hinarbeitet. Aber davon gehe ich mal ganz stark aus. Wir bedanken uns bei Herrn Blümel.
Vielen herzlichen Dank.
Und
ich danke
hätten
auch
gerne noch drei Schlagworte zum Thema Demokratie.
Drei Schlagworte zum Thema Demokratie. Ja, Demokratie. Ja, Demokratie an sich ist schon das Schlagwort, was viele vergessen. Heißt eben, eine Mehrheit entscheidet über eine Minderheit. Das darf man aber nicht vergessen. Facebook fällt bei Demokratie bei mir raus. Dort wird hauptsächlich gemeckert und zu viele lassen sich treiben. Ein ganz wichtiges Schlagwort bei Demokratie ist, und das haben wir bei der Frage auch, gesehen, Bürgerbeteiligung.
Okay, so Monique, wollen wir das nette Gespräch von Herrn Blümel nochmal zusammenfassen?
Nee.
Nein? Dann lassen wir es so stehen und auf die Bürgerinnen und Bürger einfach wirken.
Genau, und vielleicht nehmt ihr auch nochmal so ein bisschen mit in eure Gedankenwelt, zu überlegen, was bedeutet Demokratie für euch, was sind eure wichtigsten Schlagworte, weil das war auch so ein Thema, was wir noch tatsächlich off the record auch mit Herrn Blümel noch mal ein bisschen diskutiert haben, weil es gar nicht so leicht ist, aus dem Stegreif heraus zu sagen, was Demokratie eigentlich bedeutet. Denn Demokratie zieht sich durch alle Lebensbereiche, durch alle Lebenslagen, kann ganz individuell sein, kann gesellschaftlich besetzt sein. Es ist ein ganz schwieriges Thema, um aus der Kalten heraus wirklich Schlagworte zu finden, was Demokratie bedeutet. Uns wäre es wichtig, dass ihr einfach überlegt, was heißt es für euch und warum ist Demokratie so wichtig und warum besprechen wir gerade dieser Tage diese Thematik hinsichtlich auch verschiedener politischer Ebenen. Das ist auch was, was Herr Blümel uns mitgegeben hat. Es ist immer schwierig, nach oben zu kommunizieren, nach unten zu kommunizieren, irgendwie auch Herausforderungen der Bevölkerung gerecht zu werden. In so einer Stadt gibt es so mannigfaltige Themen, denen man grundsätzlich nicht von jetzt auf gleich gerecht werden kann. Bestimmte politische Themenbereiche brauchen einfach ihre Zeit. Bestimmte Erwartungen können nicht von jetzt auf gleich erfüllt werden. Und es ist halt immer schwierig, sich auch einzufühlen in diverse Problemlagen, die Bürgerinnen und Bürger haben. Umso wichtiger ist es, dass man sich beteiligt, aktiv, vor allem an der Demokratie, mit dem eigenen Verständnis von Demokratie und auch nicht aufhört, seine Gedanken, Vorschläge zu besprechen, kritisch zu diskutieren, auch mal zu hinterfragen, auch bestimmte andere Sichtweisen einzunehmen und sich empathisch auch in diverse Problemlagen nicht nur von sich selbst und seinen Freunden und Verwandten einzufühlen, sondern auch von Politikern in der aktuellen Zeit. Denn das, was Herr Blümel auch uns mitgegeben hat und natürlich auch an euch, einfach so als Anstoß zu überlegen, über wie viele Ebenen Sachen funktionieren könnten, was aber auch wichtig wäre, und das ist immer Mitwirken, das ist immer Beteiligung, das ist immer Kommunikation, und zwar auf einer wohlwollenden, konstruktiven Ebene.
Wir sagen danke.
Ja, unser erster Podcast, viel Freestyle, wenig Inhalt. Nein, grundsätzlich gute Ideen, gute Gedanken, und wir möchten natürlich Danke sagen an euch, an unsere ersten Zuhörer. Danke Mama, danke Papa. Nein, wir hoffen natürlich, dass es noch viel mehr interessiert, und wir danken auch dem Bürgermeister der erfüllenden Landgemeinde Arden, dem Herrn Blümel, der trotz wenig Zeit und natürlich einer langen To-Do-Liste hier einfach so mit uns im Park sitzen konnte. Und natürlich danken wir unserem technischen Support. Die Generation Digital Native ist leider an uns vorbeigegangen. Also zumindest an mir, obwohl ich erst 41 bin. Grundsätzlich ist ja, wie schon gesagt, unser Gedanke, miteinander zu reden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und deshalb möchten wir euch natürlich auch anregen, euch zu beteiligen in politischen Themen, in verschiedenen Ideen auch, mit wem wir noch reden können, mit wem wollt ihr gerne sprechen, was wollt ihr für Fragen stellen. Und wir regen euch immer gerne an, uns zu unterstützen und auch kritische Rückmeldungen zu geben. Und wir haben uns natürlich einen besonderen Anreiz überlegt. Manchmal ist es ja so, wenn es nichts gibt, ist es auch nichts wert. So sehen wir das natürlich nicht. Aber wir haben ein kleines Fanpaket sozusagen zusammengestellt. Und wer sich beteiligen möchte mit, wie gesagt, Ideen zu Gesprächspartnern, mit Fragestellungen, die wir aufnehmen können, aber auch natürlich mit wieder dem Thema, was bedeutet Demokratie für euch, der kann uns gerne Hinweise geben, sich bei uns melden. Das bitte direkt an demokratie@bildungswerk.de, eure Fragen stellen und uns entsprechend unterstützen. All das nehmen wir auf für die nächsten Male, in denen wir vielleicht nicht so viel freestylen werden, aber vielleicht noch ein bisschen mehr miteinander sprechen können.
Genau.
Aber für euch werden wir uns natürlich dick anziehen und trotzdem im Park sitzen.
Vielen lieben Dank.